Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo ihr Lieben. So, mein Lieber, das ist unsere Weihnachtsfolge.
Ja,
wir sind schon wieder in Podcast-Zeit. Ich habe auch schon überlegt, in welcher muss ich sagen, frohe Weihnachten oder was heißt muss, will ich
es
sagen.
Ist diese.
Genau. Ja, also ich habe ein bisschen Housekeeping beziehungsweise das ein oder andere, was ich noch sagen wollte. Und zwar zum einen, wir sind ein werbefreier Podcast, der sich selbst finanziert. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber normalerweise haben wir einmal im Jahr den Dezember dafür genutzt, in 4 unserer Folgen, also den ganzen Dezember lang, immer zu sagen, Leute, wir fordern keine Kohle, wir brauchen schon Kohle, aber wir brauchen immer Kohle. Aber wir freuen uns, dass ihr zuhört und alles ist super und alles ist gut und alles kann so bleiben und alles problemlos. Aber falls ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben oder vielleicht die ein oder andere Auphonic-Stunde zu spendieren oder einfach was in den Hut zu schmeißen, dann würden wir uns sehr freuen. Und das haben wir diesen Dezember einfach über den ganzen Stress und so weiter, ich sag's ganz ehrlich, vergessen. Und da habe ich gedacht, dann sagen wir das jetzt einfach einmal hier in dieser Folge. Und vielleicht auch nochmal in der Neujahrsfolge, weil wir es halt vergessen haben am Anfang von Dezember, weil in einer Folge ist es auch so ein bisschen, also das Verhalt so im Nichts. Wir sind auch nicht böse, wenn das daraus nichts wird, aber falls einer sich gewogen fühlen sollte, dann freuen wir uns sehr. Wir haben alle Links in unsere Shownotes gepackt und auch auf die Homepage und ich packe da auch noch einen Link dazu für Stunden bei Auphonic, wenn ihr sagt, okay, ich möchte keinen Obolus dalassen, sondern einfach ein paar Stunden und da könnt ihr euch sicher sein, die fließen 100%ig in die Bearbeitung des Podcasts, also das definitiv und ja, und das wäre sehr schön.
Ich stelle mir gerade vor, wie man so privat aufgenommene Geschichten dann durch Auphonic jagt und damit das Geld veruntreut, die man dann aber nie sendet.
Ich wollte gerade sagen, was soll ich damit privat aufgenommene Geschichten? Das hier sind ja im Grunde schon privat aufgenommene Geschichten.
Klar.
Ja, ja, nee, ansonsten, ja, ich könnte eine ganze Menge erzählen. Die Kurzzusammenfassung lautet, ich frage mich immer, wie viel Privates erzähle ich, weil eigentlich schon viel zu viel. Also die Kurzzusammenfassung lautet, ich weiß, mir geht es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, mir geht es gesundheitlich auch einigermaßen in Ordnung, es ist alles super, ich habe wirklich ein sehr privilegiertes, tolles Leben. Aber gestern hatte ich so ganz viele von diesen kleinen, ich sag jetzt mal doch, Luxusproblemen, die mich dann halt einfach aufgerieben haben. Das sind eigentlich unwichtige Dinge, wenn man das hier so im ganzen Großen sich anguckt. Aber gestern hat mir das echt den letzten Rest gegeben. Und als ich dann am Ende auch noch vor einem Auto stand, wo die Autobatterie nicht funktionierte und damit meine kompletten Pläne über den Haufen geworfen wurden, inklusive der Tatsache, dass ich noch Medikamente holen musste, etc., etc., da war es dann durch. Also da ging es mir gestern einfach richtig scheiße. Und dann habe ich einfach mal, und das hängt glaube ich aber auch damit zusammen, dass jetzt halt auch einfach Winter ist und dunkel und einfach ganz viele andere Aspekte, da habe ich einfach mal eine Runde geheult. Also es ging einfach nicht anders. Es war einfach alles zu viel. Und das ist einfach, ja, ich weiß nicht, es war nicht so toll.
Das tut mir sehr leid.
Ja, ich werde es wahrscheinlich rausschneiden, weil ich will eigentlich nicht, dass es jemand weiß. Auf der einen Seite denke ich mir, es geht uns allen vielleicht mal so und es ist auch nicht verkehrt, wenn man einfach eine Runde heult, dann ist es auch wieder gut. Aber
ja, und du brauchst das auch gar nicht zu relativieren. Wenn es einem scheiße geht, geht es einem scheiße. Das ist völlig valide.
Ja, ich meine, ich höre schon die ganzen anderen Leute, die sagen, was jammert die noch rum? Die hat ja überhaupt ein Auto, weißt du, so nach dem Motto. Aber ja, naja.
Sind das die anderen Leute?
Ich mache mich schon selber genug fertig.
Genau, sind das die anderen Leute oder bist du das, die dir das sagt?
Ja, also, ja, ich bin mir gegenüber viel harscher und strikter und kritischer als alle anderen da draußen, das jemals sein könnten.
Ja, ja, also ist das vollkommen okay, ab und zu down zu sein.
Ja, naja, und neuer Tag, neues Glück. Jetzt haben wir heute, wie gesagt, die Aufnahme für Weihnachten und es gibt auch ein paar schöne Sachen. Meine Frage ist, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest keine ärgerliche Woche.
Nee, ich hatte eine relativ ruhige Woche, da auch viele schon im Urlaub sind und gestern Abend bin ich dann in den Weihnachtsurlaub gegangen und habe bisher auch der Versuchung widerstanden, nochmal nachzugucken, ob wirklich alles in Ordnung ist und mein Laptop liegt da drüben.
Du meinst auf der Arbeit?
Genau, genau.
Würde ich jetzt gar nicht machen, weil wenn du damit anfängst, bist du durch.
Ja, eben.
Ja, ja. Ich habe letztens...
Also lasse ich mich im Januar überraschen.
Ich habe letztens auch dezent mal, also... ich muss eine Sache regelmäßig prüfen, wo dann auch noch mein Chef meinte, gucken Sie einmal die Woche rein. Und ich gehe so ran und denke mir, wann habe ich denn da das letzte Mal reingeguckt? Vor 3 Wochen. Ups. Ja. Weißt du? Ja, ich hoffe, es ist nichts in der Zwischenzeit passiert. Ist es nicht, ja. Aber es war so ein bisschen so, hoppla.
Ja, genau. Das,
aber das macht dann auch noch wahnsinnig, weil du kannst ja eh nichts machen. Du bist daheim und hast Urlaub und ganz ehrlich, da machst du dir dann während des Urlaubs auch noch voll den Kopf. Also das ist ja
eben, ja. Genau. Dafür ist er ja nicht da.
Ja, ich habe mich gefragt, wie war denn das Musical, das Chaos-Musical letzte Woche? Wie hieß das?
Also alles drumherum war super. Anna and the Apocalypse, das Essen war toll, die Freunde waren toll, wir haben gut gequatscht. Der Film ist ziemlich trashig eigentlich. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob er schlecht ist, aber ich glaube, es sind einfach ein paar Genres zu viel in einem Film. Und das Ja, und daran scheitert er so ein bisschen, weil er sich selber auch streckenweise ernst nimmt und streckenweise nicht. Also, ja, man kann ihn schon mal gucken, aber ich glaube, einem Publikum vorzuführen, ist vielleicht doch ein bisschen
schon sehr
vermessen.
Speziell, okay. Ich musste gerade lachen, weil ich habe nämlich gestern eine Folge, also dann, um mich ein bisschen aufzumuntern, habe ich eine Folge von Gogglebox gesehen. Das ist im Grunde, es klingt total lächerlich, aber das Konzept funktioniert. Es ist im Grunde sind das
Du guckst Leuten dabei zu, wie sie Filme
genau,
gucken,
Genau, sind
oder?
Das Fernsehzuschauer, die Fernsehen gucken, also oder Serien und Filme und so weiter, genau richtig. Und das dann kommentieren und ich dachte immer, das wäre eigentlich der perfekte Job für mich.
Quasi ein Reaction-Video.
Ja, das wäre eigentlich der perfekte Job für mich. Ich verstehe nicht, warum wir das so, also warum ich diesen Job nicht habe. Naja, und auf jeden Fall, ich musste nur so schmunzeln, weil gestern wurde dann zum Abschluss, ich glaube auch so ein bisschen, weil Weihnachtsfolge und so, haben die halt Sound of Music gesehen. Also meine Lieder, meine Träume, das Musical mit Julie Andrews, das ich ja
Kennt
so sehr liebe.
Kennt diesen deutschen Namen? Ich finde den immer so gerückt.
Ja, mir war auch ganz lange nicht klar, dass das der gleiche Film ist.
Ja, eben.
Weil The Sound of Music ist halt wirklich so ganz anders als meine Lieder, meine Träume. Aber es passt natürlich auch zum ersten Lied, weil da steht sie ja da auf den Alpen und dreht sich und die Kamera dreht sich mit ihr drumherum und sie singt halt einfach davon, dass das ihre Träume sind und so. Also das ergibt schon inhaltlich Sinn. Aber
haben die Lieder auf Deutsch übersetzt? Ich habe mir das auf Deutsch noch nie angeguckt. Das erste
da
Lied
das
ist
eine,
ja auch
da
Sound
Da das eine
Music.
Britische Sendung ist, weiß ich nicht. Ich habe sie auf Englisch gesehen. Und ich habe den Film das letzte Mal wann habe ich den das letzte Mal auf Deutsch gesehen? Das ist Jahrzehnte, ist das
ja. Ich überlege gerade, ob der in meinem Musical-Filmabend schon
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das übersetzt haben. Es ist aber so lange schon her. Aber es gibt eine deutsche Übersetzung, das weiß ich, weil
Und dann haben
es
sie
gibt
wahrscheinlich
ja auch das
auch
deutsche
Lieder
Musical.
Übersetzt.
Also das Musical, weil es ein Musical ist, wurde es auch ins Deutsche übersetzt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, müsste ich nochmal gucken. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass also dann da gestern eben verschiedene Pärchen auf dem Sofa saßen und einige auch dabei gewesen sind, die gesagt haben, sie haben es noch nie gesehen. Und ich so, wie kann denn das sein, dass man es noch nie, also auch noch nicht mal im Vorbeigehen, es läuft ja auch öfter mal im Fernsehen und so, ja, also gut. Und auf jeden Fall saßen da ein Bruder-Schwester-Duo und die eigentlich immer eine ganz scharfe Zunge haben und ganz amüsant sind. Und dann saßen die da so und haben so ein bisschen sich unterhalten und dann lief das an und diese erste Szene kam, wo halt Julie Andrews da sich so dreht und so und das Ganze war also gerade mal eine Minute alt und die Kamera zeigte auf das Geschwisterpaar und die Schwester seufzte einmal tief und sagte wirklich so ganz inbrünstig auf vollem Herzen, ich hasse Musicals. Und ich musste so lachen, weil es kam so ehrlich, weißt du, so.
Ja, das ist ja eine
Deswegen,
Meinung, die,
ja.
die straffrei geäußert werden
Natürlich.
Darf.
Natürlich, ich musste irgendwie. Nur so lachen, weil wie gesagt, es war wirklich so, ja, gut, also, ja, das war das und.
Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich zu den Tipps übergehen.
Oh, wir haben ja noch Tipps, richtig.
Ich habe nämlich tatsächlich 2.
Ja.
Und das erste wäre Schmigadoon. Kennst du das?
Ja, das kenne ich und das liebe ich. Es ist leider eingestellt, aber es hat 3 Staffeln.
Es hat 3, es gibt noch
Ach so,
eine
entschuldige, Schmiga, wir reden von der Serie. Ja, genau.
Ja, doch, wir reden von der Serie.
Vielleicht hat es auch nur 2, warte, jetzt muss ich
gerade
überlegen.
Ich glaube, es hat 2.
Dann habe ich
aber
vielleicht,
ich,
aber es hat auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eingestellt
in der
worden.
Insofern
ja, genau,
kann es sein, dass, weil ich wüsste auch nicht so genau, wie man eine dritte machen würde, wäre aber sehr interessiert daran, die zu sehen. Und da geht es auch um Musicals. Und es ist eine ganz lustige Serie, vor allem, wenn man ein Musical-Nerd ist, weil sie sehr viele Referenzen enthält.
Du hast recht, es sind 2 Staffeln. Ich habe mich da vertan.
Genau.
Genau, richtig.
Leider.
Ja, Nur. Genau.
Und zwar, Schmigadoon handelt von einem Pärchen, die sich auf einem Trip verirren in der ersten Staffel, wo sie eigentlich sowas, also man sieht ganz kurz, wie sie zusammenkommen und dann fehlt es der Beziehung irgendwie nach ein paar Jahren so an Pep, oder sie wissen nicht mehr genau, warum sie zusammen sind und machen sich dann auf so einen Selbsterfahrungstrip und stolpern dann halt in so ein Land, ein Zauberland, ein magisches Land, in dem, wie sie nach kurzer Zeit feststellen, die Bevölkerung regelmäßig in Gesang ausbricht und quasi schwierige emotionale Momente oder
besiegt.
Auch leichte emotionale Momente, genau, einfach durch einen Song ausdrückt. Und auch die beiden Protagonisten sind sich eigentlich einig, dass sie Musicals hassen und müssen dann irgendwie in dieser Welt klarkommen und versuchen, wieder rauszukommen. Und genau, das ist eine Comedy-Serie, aber die hat auch durchaus so tiefere Momente. Und das Schöne ist, dass halt die erste Staffel komplett in den, na sagen wir mal so, in den Musicals angelegt ist, wie sie in den 40ern und 50ern gemacht wurden. So Rodgers und Hammerstein.
Die oberen 10.000, genau.
Sound of Music.
Und vor allen Dingen, die ganze Serie basiert ja auf Brigadoon. Also deswegen heißt sie auch Schmigadoon, genau. Brigadoon ist ein bekanntes Broadway-Musical oder eigentlich ja dann verfilmt worden, sehr, sehr prominent, 47, wo eben das Konzept das gleiche ist, dass eben eine ganze Stadt aus den Tiefen des Nebels, des Zaubernebels einmal, ich glaube alle 100 Jahre, wenn ich mich richtig entsinne, auftaucht. Und
wie Veneta oder so.
Genau, richtig. Und da dann halt eine Liebesgeschichte in dem Film erzählt wird. Und ich meine, es ist so deutlich Brigadoon und Schmigadoon, ja, also.
Genau. Brigadoon, Schmigadoon. Ja, und es ist einfach sehr schön, dann gleichzeitig mit der wirklich sehr, mit dem sehr intelligent geschriebenen Plot und der wahnsinnig guten Besetzung. Also unter anderem haben wir Kristen Chenoweth dabei und Jane Krakowski als zwei sehr berühmte Musical-DarstellerInnen. Mhm. Und auch andere Schauspieler, die man schon so kennt, und wahnsinnig gute Massen. Tanzszenen, die ich auch immer sehr liebe. Ensemble. Also die macht sehr viel Spaß. Es sind immer so 30-Minuten-Folgen und man ist relativ schnell durch die Serie. Mhm. Und ich habe die erste Staffel schon mal gesehen. Jetzt bin ich in der zweiten Staffel und die zweite Staffel macht dann in der Geschichte des Musicals weiter und handelt, also das Pärchen kehrt nochmal zurück oder versucht nochmal zurückzukehren und landet dann in den späteren Musicals der 70er und 80er, namentlich Flash heißt Dance. Die zweite Staffel dann Chicago.
Ah, okay, genau. Ja.
Ja.
Ja,
und
okay, also,
spielt quasi in Chicago mit
Saturday
Herr.
Saturday Night Fever.
Genau.
Wie heißt hier?
Cabaret.
Ja, genau.
Also die ganzen
ja,
Bob Fosse-Sachen und so.
Ja.
Also es ist viel, die zweite Staffel ist halt viel dreckiger, edgier. Aber sie persifliert gleichzeitig auch diese ganzen Musicals und macht da auch wieder super viele Referenzen.
Theoretisch
an denen
ist ja ein
man
Konzept,
sich,
das könntest du bis ins Heute machen, weil Musical-Jahrzehnte halt, ja.
Ja, genau. Es ist eigentlich sehr, sehr clever und sehr lustig und erzählt halt parallel wieder diese Geschichte von der Beziehung zwischen den beiden Protagonisten. Ja, sehr lustige, sehr unterhaltsame Serie auf Apple TV. Ich arbeite mich gerade durch den
Apple
TV-Katalog.
Ich wollte gerade sagen, du guckst Apple einfach leer, oder? Also das war ja letzte Woche
auch. Ja, ich gucke gerade Apple leer.
Genau.
Die andere Serie, die ich noch erwähnen wollte, ist Murderbot, die ich auch komplett durchgeguckt habe.
Ja, da habe ich ja, haben wir da nicht schon drüber geschwärmt?
Kann sein, ja.
Weiß es gerade nicht. Ja, wunderbar. Ich habe, also wenn du sowas interessant findest, Schmigadoon finde ich tatsächlich besser. Aber es gibt auch noch Zoe's Extraordinary Playlist.
Die habe ich angefangen und habe aufgehört.
Genau, aber da ist das Konzept das gleiche, dass eben Leute in Gesang ausbrechen. Hm. Nur ist es halt eine andere Art von Humor und da halt spielt den Jepsen hier und joa.
Ich fand, also was ich wirklich liebte, war Crazy Ex-Girlfriend, die auch dieses Prinzip hat. Und Zoe's Extraordinary Playlist fand ich dann irgendwie wie einen Abklatsch von Crazy Ex-Girlfriend, der nicht so viel Tiefgang hatte für mich. Das Einzige, was ich an der Serie wirklich mochte, war Alex Newell. Ich finde, Alex Newell singt total geil und spielt auch eine super gute Rolle, aber ansonsten bin ich da irgendwann rausgefallen, weil ich die langweilig fand, die Serie.
Ich habe das hier schon mal empfohlen. Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gesehen hast, aber weil du gerade gesagt hast, Musical-Episode und so, ich empfehle wirklich noch mal ganz, ganz nachhaltig und dringend Fosse Worden, die biografische Serie, Miniserie in sich abgeschlossen mit Michelle Williams unter anderem, wo eben die Liebesgeschichte von Fosse und Worden, also Bob Fosse und Gwen Worden, behandelt wird. Und Bob Fosse, ganz bekannter, legendärer Regisseur, Choreograf eben von zum Beispiel Cabaret, Chicago, Sweet Charity und so weiter. Und Worden eben diejenige, die in erster Linie das umgesetzt hat für ihn, aber natürlich auch selber als Regisseurin und Choreografin unterwegs war. Und Sam Rockwell spielt Bob Fosse. Also ganz großartige Serie, richtig, richtig gut. Und natürlich spielt Musical da eine Rolle, weil die beiden leben, atmen und ja, essen Musical. Aber es ist in erster Linie Liebesgeschichte.
Mhm.
Ja, also das wirklich Hand aufs Herz.
Ja, ganz, den habe ich auch noch auf der Liste. Die Serie ist aber selber wahrscheinlich keine Musical-Serie.
Nein, aber es gibt ganz viel Musical drin und drumherum halt einfach.
Weil es da spielt.
Weil die halt einfach natürlich, klar, die Musicals halt choreografieren und genau. Am Theater arbeiten und so weiter. Genau, richtig. Also wirklich richtig, richtig gut. Ja, wunderbar. So, dann lass uns doch mal zu den Toten kommen. Und zwar diese Woche war echt nochmal eine ganze Reihe von, ja, Toten, aber vor allen Dingen auch wirklich sehr gewalttätige Tode, die dabei waren, und was natürlich vielleicht die meisten eventuell mitbekommen haben, weil das wirklich so ein Riesending ist, gerade aktuell, ist der Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michelle. Die beiden, also er vor allen Dingen, sehr, 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 sehr bekannter Regisseur, hat wirklich Riesenerfolge gehabt. Es heißt immer, er hat, glaube ich, das Beste irgendwie, ich hatte dann mehrfach jetzt gelesen, nachdem jetzt eben seine Filmliste sozusagen nochmal irgendwie auftauchte, dass jemand meinte, er hatte das beste Jahrzehnt irgendwie in Hollywood, weil er irgendwie 7 oder 8 richtig große Blockbuster am Stück einfach gemacht hat.
Genau, dazu jedes gehört, Jahr so einen gigantischen Film.
Genau, Spinal Tap gehört dazu, Princess Bride, die Braut des Prinzen, Stand By Me, Harry und Sally, Misery, Eine Frage der Ehre, Wolf of Wall Street.
Stand By Me.
Ja, genau, Stand By Me, genau, hatte ich ja gesagt. Also ganz, ganz viele tolle Sachen. Und Harry und Sally natürlich mein absolutes mein absoluter Lieblingsfilm oder meine Lieblings-Rom-Com. Und ganz viele natürlich auch Princess Bride lieben, auch ganz, ganz viele. All in the Family hat er auch gemacht. Also ganz, ganz, ganz viele große, tolle Sachen. Und hat selbst auch als Schauspieler gespielt. Hat also auch zum Beispiel in verschiedenen Filmen und Serien auch mitgespielt. Ja, also ist wirklich eine riesen Hollywood-Legende, war dann jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, politisch sehr, sehr engagiert, halt linksliberal, und hat zum Beispiel maßgeblich dazu beigetragen, dass die gleichgeschlechtliche Ehe, beziehungsweise die Gesetze, die dagegen durchgesetzt werden sollten mit Prop 8, abgewehrt wurden, genau, richtig, genau. Zum Beispiel.
In Kalifornien.
Mhm, genau.
Da hat er sich sehr als Ally hervorgetan und herausgestellt.
Ja, genau. Also wirklich eine Hollywood-Legende, muss man wirklich sagen. Und er ist jetzt tatsächlich tot aufgefunden worden in seinem Haus, er und seine Frau, und zwar erstochen. Also es muss eine sehr gewalttätige, blutige Szene gewesen sein. Seine Tochter hat ihn wohl gefunden, und jetzt wird das Drama nur noch dramatischer, denn also er hat mehrere Kinder und einer seiner Söhne ist verhaftet worden jetzt und angeklagt worden wegen zweifachen Mordes an seinen Eltern. Ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, das wird dann verhandelt noch, aber es sieht so aus, als ob eben besagter Sohn seine Eltern getötet hätte nach einem oder wegen eines Streits. Und man weiß, dass am Abend vorher die Reiners noch auf einer Party gewesen sind, weil das ist ja da so, ich sag mal, ein Hollywood-Klüngel, also die besuchen sich da auch gegenseitig und so weiter. Und die waren noch auf einer Party gewesen, und da ist wohl schon der Sohn aufgefallen, weil der sich halt ziemlich, ja,
gestritten,
wie sagt man,
hatte mit,
ja,
seinem
der
Vater.
Hat sich gestritten mit seinen Eltern, aber hat sich auch gegenüber den Gästen irgendwie nicht so wahnsinnig toll verhalten und war sehr, wie sagt man, hat sehr gestört, ja.
Rüde.
Ja. Ja, und das ist der Ist-Stand jetzt aktuell. Also.
Und der Sohn hat auch eine lange Vergangenheit der Drogensucht, über die er auch offiziell gesprochen hat in mehreren Podcasts, schon in jungen Jahren, und wo er auch mit seinem Vater tatsächlich einen Film drüber gemacht hat. So als therapeutisches Projekt. Die Eltern
also
haben immer zu ihm gehalten.
Genau.
Genau. Haben verschiedene Ansätze versucht und
ja, also wie hätte
ja,
das
sind
das
jetzt
nicht alles
letzten
genau.
Endes dann scheinbar anscheinend irgendwie damit gescheitert. Mhm.
Ja, und Nick, der Sohn, hat jetzt einen Anwalt erstmal sich geholt, nämlich Alan Jackson. Und das ist auch so ein Schwergewichtsanwalt, der hat zum Beispiel Harvey Weinstein verteidigt oder Kevin Spacey, Karen Reed. Also sagen wir so, das ist eine Klientel, ich wollte gerade sagen, und die waren alle schuldig. Also, ich habe mehrfach gehört, dass, also man darf ja jetzt quasi nichts dazu sagen, aber ein Polizist hatte sich wohl geäußert und meinte, die Fakten sind so eindeutig, dass er sich fragt, wie das überhaupt gegen ihn entschieden werden kann. Hm. Aber vielleicht ist es am Ende nicht eine Frage, ob oder ob nicht, sondern eine Frage, wie hoch die Strafe wird. Und in Kalifornien gibt es ja tatsächlich noch die Todesstrafe, wobei die letzte Todesstrafe irgendwie erst vor einigen Jahrzehnten ausgeführt wurde. Also das heißt, man kann zwar zum Tode verurteilt werden, aber dann sitzt du halt einfach lebenslänglich, so lange, bis halt irgendein Governor vielleicht beschließt, tatsächlich die Todesstrafe nochmal durchzuziehen. Aber bisher sind die zur Todesstrafe verurteilt wurden, dann halt einfach nur in Anführungszeichen lebenslang im Gefängnis.
Hm.
Ja, also hochtraumatisch. Und Rob Reiner war 78 und seine Frau war 68, 70. Da war es mal nicht so wichtig, also 10 Jahre jünger ungefähr. Und ja, und ich meine, die haben ja mehrere Kinder. Also ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, 3 Kinder oder 4 Kinder. Ich glaube,
sie haben insgesamt 3 Kinder.
Ja, und also stell dir vor, also unabhängig davon, dass es schlimm genug ist, aber stell dir vor, wie schlimm das auch einfach sein muss. Also erstens, dass es halt jemand aus der Familie ist, ein Geschwisterkind halt, aber vor allen Dingen auch, dass es halt auch so kurz jetzt vor Weihnachten und so passiert ist. Also da kommt irgendwie so ganz viel zusammen. Also ja.
Ja, ist eine sehr tragische Geschichte.
Ja. Also das wirklich, Und ich habe aber auch jetzt so gedacht, im Nachhinein sozusagen in Ehre an Rob Reiner, theoretisch, wenn man sich nur durch ein Jahrzehnt seiner Arbeit guckt, hat man schon ganz viele hochkarätige Filme gesehen. Also ich habe auch gedacht, vielleicht sollten wir nochmal Harry und Sally einfach reinpacken und gucken. als kleine Hommage an Rob Reiner unter anderem.
Ich glaube, ich würde dann vor allem gerne nochmal seine Stephen King-Verfilmung gucken, weil er hat die ganzen Filme von Stephen gemacht.
Ja,
Misery und Dolores ist auch von ihm, der ist fantastisch.
Ja,
und
Misery ist, glaube ich, auch in die Arte-Mediathek zurückgeholt worden, wobei Misery und auch Dolores sind 2 Filme, die mir zu nah an, es ist kein richtiger Horror, aber Horrorfilme sind.
Ja, so psychologischer Horror.
Richtig, halt. Das ist mir zu, kann ich
die
nicht.
Die sind krass.
Ja.
Halt mit die besseren Verfilmungen von Stephen King, bei dem ist die Bandbreite ja extrem groß.
Rob Reiner war übrigens auch ausschlaggebend für, beziehungsweise ist ausschlaggebend, also hat auch mitgespielt in 4 Folgen von The Bear zum Beispiel. Also hat ja selber auch als Schauspieler gespielt. In der letzten Staffel. Genau. In New Girl zum Beispiel hat er auch mitgespielt. The Good Fight hat er 2 Folgen gemacht. Also war tatsächlich auch auf dem Bildschirm dann präsenter, als man meinte. Ich gucke gerade, was hat er noch gemacht. Ach, eine ganze Menge, kann man gar nicht alles aufzählen.
Ja.
Ja. Also, das war das. Dann ist ebenfalls verstorben Gil Gerard. Ich glaube, da ist Gil oder ist er Gil? Ich weiß es gerade nicht.
Ich würde auch zu Gil tendieren.
Ja, also Gil Gerard mit 82 Jahren. Und zwar ist das der erste Buck Rogers Darsteller. Buck Rogers in the 25th Century. Buck Rogers, eine Sci-Fi-Figur, kann man vielleicht sagen, die viele geliebt haben. Von 79, NBC Sci-Fi-Serie. Und
ist das nicht der englische Perry Roden sozusagen?
Ja, genau, so in der Art, richtig. Halt
was
Abenteuer
lustig ist, weil ich dachte ganz
Weltraum
lange, dass Perry Roden auch amerikanisch ist.
Ach so, ja, naja, das ist ja Absicht. Genau, und ja, was können wir über Gerard sagen?
Außer Buck Rogers kann man nicht so viel sagen.
Also war vor allen Dingen dadurch bekannt, ja.
Genau. Und jetzt mit 82 nach langem Kampf an Krebs gestorben.
Ja. Ja, aber da habe ich auch viele gesehen, gerade auch Briten, die dann so ein bisschen von ihrer Kindheit auch nostalgisch geschwärmt haben. Dann haben wir Rachel Carbonell, die mit 45 Jahren gestorben ist, die hier und da kleine Rollen gespielt hat, aber vor allen Dingen bekannt geworden ist durch McLeods Töchter. Da war sie nämlich die jüngste McLeod-Tochter. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich McLeods Töchter quasi religiös geschaut.
Ich habe da noch nie von gehört.
Eine australische Serie über mehrere Schwestern, also von dem Vater MacLeod, der verstorben ist und dann kam quasi nach seinem Tod raus, dass es da noch mehr Kinder gibt und die quasi alle zusammen die MacLeod-Farm übernehmen und sich dann da zusammenraufen müssen. Und dann ist es halt quasi so eine Farm im australischen Outback betrieben von Frauen und deren hoch und auf und ab und so weiter. Und sie hat halt
Setting.
Ja, genau, und sie hat halt die jüngste Tochter gespielt. Ja, und ist leider wohl an der Krankheit auch verstorben. Also sehr, sehr traurig. 45 ist halt einfach auch kein Alter. Sie hat dann natürlich noch so ein paar andere Nebenrollen gespielt, zum Beispiel auch in NCIS, ich glaube LA. Ja, auf jeden Fall in einem der NCIS-Spin-Offs zum Beispiel ist sie auch gewesen. Ja, und so weiter. Ja. Dann haben wir Peter Green, der mit 60 Jahren gestorben ist. Persönlich, also ich persönlich kenne ihn halt mehr, also nicht wirklich. Den hatte mitgespielt in Pulp Fiction oder auch in The Mask. Also ich kenne das Gesicht schon vage.
Er war berühmt dafür, dass er Bösewichte.
Genau, wollte ich gerade sagen, hat oft Bösewichte gespielt, genau.
Als Standardbesetzung.
Und war halt auch erst 60, also ist ja auch kein Alter. Und ist in seinem Apartment gefunden worden, aber ich glaube, es wurde auch nicht weiter dazu gesagt, was, wie und wo. Also einfach in seinem Apartment tot aufgefunden, oder?
Ja.
Ja, genau. Ich gucke gerade, was haben wir hier noch? Laws of Gravity von 92. Hawaii 5-0 hat er mitgemacht. Life on Mars, okay. Ja, von Life on Mars werde ich ihn wahrscheinlich kennen. Justified, die Serie. Ja. Also das auch leider jetzt aus 2025. Dann haben wir Malte Pittner, der mit 48 Jahren gestorben ist. Das ist der Mitbegründer der Band Deichkind, die ich auch kenne. Ich habe sie jetzt tatsächlich nicht so gehört. Also ich war nicht so im Hip-Hop-Genre unterwegs.
Gerne gehört,
also ich habe halt nur die klassischen Sachen, die in die Charts gegangen sind, gehört von Deichkind. Aber natürlich kennt man Deichkind. Also zumindest, wenn man unsere Generation ist, auf jeden Fall. Ja. Halt deutscher Hip-Hop. Und
mit so einem Elektro-Einschlag. Gemein.
Ja, die Band hat es halt auf ihrem Instagram verkündet, dass er verstorben ist.
Der ist halt jetzt wirklich genau mein Jahrgang.
Oh.
Das ist ein bisschen gruselig.
Ja.
Und Gründungsmitglied ist auch schon seit längerem nicht mehr bei Deichkind dabei tatsächlich, aber hat sie 97 mitgegründet und war bis 2005 Teil der Band. Und die Band selber hat geschrieben, dass die beiden ersten Alben, Bitte ziehen Sie durch und noch 5 Minuten Mutti, dass die sehr stark von Malte geprägt waren.
Und er war wohl auch krank und ist jetzt eben infolge einer längeren Krankheit verstorben und hat dann aber, nachdem er ausgestiegen ist, bei Deichkind tatsächlich auch dann bei Texas Lightning mitgemacht. Und die kennt man natürlich als ESC-Fan, die Band, weil es ist, es ist nicht richtig, das so zu betiteln, aber wenn du mich fragst, sage ich halt immer die Band von Olli Dietrich, ja.
Mhm.
Also Olli Dietrich spielt unter anderem auch mit oder spielte mit und die haben zum Beispiel auch, die sind beim ESC angetreten mit No No Never, aber das war bevor Pittner da mit eingestiegen ist in die Band.
Genau, der ist 2007 dazugekommen, ne? Oder so, ja.
Ja, Mensch. Und also auch das, 48, das ist ja, ach fuck. Dann haben wir noch Rosa von Braunheim, der mit 83 Jahren gestorben ist. Und ja, ich meine, große Schulenikone, oder? Muss man so sagen.
Ja, genau. Ich würde sagen, dass Rosa von Braunheims Einfluss auf die deutsche Schwulenbewegung gar nicht unterschätzt werden kann. Der ist als Regisseur sehr berühmt geworden und auch so ein bisschen als Enfant terrible. Also der hat
also
immer so
sehr, sehr umstritten, hat sehr polarisiert, wollte aber auch polarisieren, muss man dazu sagen.
Genau, das war genau seine Rolle. Er hat sich selber immer so ein bisschen als der Stachel im Fleisch gesehen und sehr provokante Filme gemacht und sehr viel bewegt dadurch.
Ja, eines seiner bekannteren Filme, was auch damals wirklich ganz stark umstritten war, ist doch der mit diesem ganz langen Titel, warte.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in
genau.
der er lebt. Von
ja.
1971.
Ja, ja, auch so ein riesen Ding.
Genau, der interessant war vor allem dadurch, dass er sich, also er hat halt so schwulen Alltag gezeigt zu der Zeit, 1971, in der Bundesrepublik und der ist halt sehr spannend, weil der eigentlich sich an die Schwulen richtet und nicht so sehr an die Mehrheitsgesellschaft und quasi dazu aufruft, sich irgendwie aus diesem bürgerlichen Gefängnis zu befreien und diesem Drang irgendwie sich anzupassen und vielleicht unerkannt irgendwie durchs Leben zu kommen. Und damit hat er quasi eigentlich den Grundstein gelegt dafür, dass dann eine sehr offensive homosexuelle Bewegung gegründet wurde, also männliche Homosexuelle, die Schwulenbewegung, hauptsächlich in Berlin und im Westen auch und dass sich dann die so Gruppen gebildet haben, die dann irgendwie, ja, zum Beispiel gegen den Paragraphen 175 angefangen haben zu demonstrieren.
Nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, was ist der Paragraph 175? Oder was war
das?
Das
war die strafrechtliche Verfolgung von schwulen Männern. Also, dass schwuler Sex oder ja, verschiedene Abstufungen davon eben unter Strafe standen.
Genau. Ja, und sehr bekannt geworden ist er ja unter anderem nicht nur wegen seiner Filme, sondern vor allen Dingen, was halt vielleicht auch jemand mitbekommen hat, so wie ich, sage ich jetzt mal, der auch nicht in der queeren Szene sich irgendwie auskannte oder damit nicht so in Berührung war, als er in den 90ern, 91 bei der RTL-Sendung Der heiße Stuhl eine ganze Reihe von Prominenten geoutet hat auf dem heißen Stuhl, also zwangsgeoutet quasi. Und unter anderem Habe Kerkeling und Alfred Biolek. Und
genau.
Ja, also das war damals auch, und das ist auch immer noch sehr umstritten, weil egal, wie man es dreht und wendet, aber das macht man einfach nicht. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Und die beiden wollten sich nicht outen, aber wurden dann quasi zwangsgeoutet. Und Biolek hat dann im Hinterher gesagt, dass es also positive Aspekte insofern hatte, als dass das Publikum sehr entspannt reagiert hat. Damit hat zum Beispiel auch Habeck Kerkeling nicht gerechnet. Und dass Biolek meinte, dass dadurch halt einfach auch diese Verstarrten oder Erstarrten Grenzen sozusagen, über die man nicht drüber wollte, aufgebrochen worden sind. Aber ja, das ist vielleicht im Nachhinein mit viel, viel Abstand so gesehen. Also ja, sehr, sehr, sehr schwierig.
Also klar, die Aktion selber ging natürlich überhaupt nicht, weil jeder halt das Recht hat auf seine eigene Selbstbestimmung und zu entscheiden, wann er sich outet. Ich glaube, Rosa von Braunheim hat das damit gerechtfertigt, dass das halt zwei Prominente sind und es dann eben darum ging, klar zu machen, dass man vielleicht viel mehr Schwule kennt, als man denkt, und so eine Öffentlichkeit herzustellen, statt darüber zu schweigen. Es war auch der Anfang in Deutschland, oder also nicht der Anfang, aber vielleicht der Anfang der öffentlichen AIDS-Krise, und oder das war im vollen Gang, und es ging halt darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und da hat er das halt auf sich genommen, dafür dann irgendwie danach als Persona non grata zu gelten oder so, aber hat dann eben gesagt, die Öffentlichkeit ist in dem Fall halt wichtiger. So wie ihm ja sowieso immer ziemlich egal war, was andere Leute über ihn gesagt haben.
Sein aktueller Film, den er jetzt gerade dieses Jahr noch auf der Berlinale vorgestellt hat, war Satanische Sau, also der ist aktuell quasi auch. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, 12.12. hat er ja noch geheiratet.
Genau.
Und verstorben ist er
3 Tage später oder so, ne?
Genau, 15. am 15., glaube ich, genau. Also im Grunde quasi direkt davor. Und diese Eheschließung war halt im Rathaus in Berlin. Da hat er seinen Partner geheiratet, mit dem er auch seit 2008 schon zusammen ist. Also die beiden sind auch echt ewig schon zusammen. Also das war zuerst in der Presse, dass er seinen Partner geheiratet hat. Und ich noch so dachte, wow, mit, also
83.
Genau. Nochmal die Ehe schließen und so. Und das sieht man jetzt natürlich in einem anderen Licht, weil vermutlich war er krank, weil würde ich vermuten. Also ich glaube nicht, der ist ja, also es wird ja nicht, also es wird von natürlichen Todesursachen gesprochen. Und vielleicht wollte er dann seinen Partner noch absichern, weil
ich glaube, da bin ich auch von ausgegangen, dass das so war. Also es sieht aus wie jemand, der Zeit seines Lebens keinen Bock hatte auf bürgerliche Ehe und dann eben quasi
und gesagt hat,
mal,
wenn ich dann sterbe, dann kriegst du Witwen, also genau. Witwenrente ist gut. Das heißt halt Witwenrente, Witwerrente und alles, was damit aber auch zusammenhängt, zum Beispiel auch die ganzen Erbgeschichten und so weiter. Und was ich noch ganz lustig fand, die beiden haben dann, das ist vielleicht auch so als letztes Fuck you ans Establishment, vielleicht auch Eheringe gehabt, die Frösche waren. Das hat so ein bisschen was so von diesen Kaugummi-Automaten-Ringen. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Und er hat halt gesagt, das ist so, er meinte, sie hätten das gewählt, weil sein Partner ein riesen Frosch-Fan sei. Und weil er mal zu ihm gesagt hat, also von Braunheim zu seinem Partner, dass er im nächsten Leben als Frosch geboren werden möchte. Und dass auch dieser Kommentar jetzt im Nachhinein natürlich rückt das alles so ein bisschen in das rechte Licht. Also ich denke, ja.
Was ich schön finde, ist, dass Rosa damit quasi der erste Mensch ist, der bei uns in derselben Folge mit Hochzeit und mit Tote auftaucht.
Das ist unglaublich, ey. Es war so ein bisschen so, ach verdammt. Ja, ja, ja. Und übrigens, wenn ihr euch fragt, Braunheim, das kommt mir doch so vage bekannt vor. Ich als alter Frankfurter, ja, kann sagen, ja, Braunheim ist ein Stadtteil von Frankfurt. Und tatsächlich ist Rosa von Braunheim, der ja in Berlin dann viele, viele Jahrzehnte gelebt hat und dort jetzt auch verstorben ist, in Frankfurt aufgewachsen, in Braunheim. Und deswegen hat er sich halt auch Braunheim genannt. Und ja, also so viel dazu. Dass er als, also, wenn euch das vage bekannt vorkommt, in und um Frankfurt, ja, es kommt tatsächlich von Frankfurt.
Genau.
Ja.
Wir haben, du hast noch rausgesucht eine Dokumentation in der ARD, die gerade läuft. Ich habe noch rausgesucht einen sehr schönen Thread von Olivian auf Blue Sky, wo Olivian so zusammengestellt hat, was so die wichtigsten.
Olivian ist wer?
Auf Blue Sky. @ auch Olivia.
Achso, ist das nicht jemand, den ich kennen muss?
Nee.
Okay,
sind,
okay.
Also wir treffen uns manchmal und Olivian hat einen relativ großen Account und hat eine Zeit lang viele Threads gemacht über so queere History, also vor allem queere History in Berlin, aber auch bundesweit, und hat so eine sehr schöne Zusammenfassung von der Lebensgeschichte von Rosa von Braunheim gemacht.
Wunderbar. Ja, und du hast recht, ich hatte mit in die ARD-Dokumentation Glückskind der Schule, Filmemacher Rosa von Braunheim verlinkt. Die ist jetzt gerade quasi anlässlich seines Todes nochmal eingestellt worden. Das ist ein Film, der gemacht wurde zu seinem 80. Geburtstag, also vor 3 Jahren. Ja.
Mhm.
Gut, das waren die Toten der Woche und dann haben wir noch den einen oder anderen, der krank ist oder krank war. Unter anderem Cliff Richard, der übrigens auch homosexuell. Cliff Richard, der ja erzählt hatte, dass er Hodenkrebs hatte. Prostatakrebs.
Ach nee, Prostatakrebs.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein Unterschied.
Nicht dasselbe.
Ja, genau. Also der erzählt hat, dass er Prostatakrebs hatte letztes Jahr und jetzt aber in Anführungszeichen austherapiert ist, also krebsfrei ist. Und ja, und das eben erzählt hat. Und er ist jetzt auch mittlerweile 85, also auch entsprechend schon etwas älter. Und sehr bekannter britischer, ich würde jetzt mal im weitesten Sinne sagen, Schlagersänger. Und hat zum Beispiel, also einer seiner größten Hits, Congratulations, mit dem er auch beim ESC angetreten ist übrigens. Und für Großbritannien.
Hat man sofort im Ohr.
Ja, genau. Ja, es ist halt Congratulations und Celebrations und End. Ja, naja, aber wichtig ist, dass er den fucking Krebs jetzt erstmal besiegt hat. Und aber da natürlich nochmal Aufmerksamkeit überhaupt generell auf ja, Krebs und Krebsvorsorge auch nochmal gelenkt hat. Was natürlich jetzt auch passt, weil in Großbritannien gibt es einmal im Jahr eine große Spendenaktion, die heißt Stand Up for Cancer. Und im Zuge dessen gibt es auch ganz viele Specials und so weiter. Und auch viele Prominente, die sich äußern und in dem Fall jetzt eben auch Cliff Richard. Also dann sind die Kranken durch, jetzt kommen die nicht
sagen,
so schönen
Amy
Trennungen,
ist nicht krank.
Genau. Amy Schumer unter anderem lässt sich scheiden. Ja, verdammt. Jetzt muss ich überlegen, ich verwechsel immer Meghan Trainor und Amy Schumer. Aber
Amy Schumer ist die Comedienne.
Ja, ich weiß schon, wer ist, aber ich verwechsel immer, wer von den beiden, also andersrum, war Amy Schumer nicht diejenige mit dem Klo? Weil ich noch überlegt habe, ich habe das gelesen, sie lässt sich scheiden und ich dachte, Doppelklo bringt also dann doch nichts für die Ehe. Und dann habe ich aber gedacht, Moment mal, oder war das Meghan Trainor? Nee, das war Amy Schumer, gell? Die hatten doch, und zwar ihr und ihr Mann haben doch ein Klo quasi, also zwei Klos
nebeneinander.
Genau. Beziehungsweise im neuen Bad dann jetzt gegenüber. Früher nebeneinander und jetzt dann gegenüber. Und das sei doch, ja, ich weiß auch nicht. Das ging jetzt auch durch die Presse, wo ich noch dachte, na, die Liebe muss ja groß sein. Zack, lässt sie sich scheiden. Also habe ich noch so gedacht, also der Sarkast in mir meinte, siehste, haben die Klos auch nichts gebracht. ist halt jetzt ein bisschen schade. Die beiden waren 7 Jahre verheiratet. Das verflixte 7. Jahr. Ja. Und
ich habe kurz gegoogelt, es war doch Meghan Trainor.
Ah, verdammt. Ach Gott. Ja, also, so viel zu meinem Sarkasmus. Da werde ich auch bei, werde ich
vielleicht hätte Amy Schumer ein Doppelklo geholfen.
Ja, berechtigterweise bestraft. Genau, ja, du hast recht. Vielleicht ist das
das Grund.
Große Geheimnis. Genau.
Meghan Trainor hat Erfolg.
Ja, und wie es halt natürlich heißt, klar, Trennung basiert, also erfolgt freundschaftlich, in gegenseitigem Respekt etc. etc. Joa.
Ja,
ist
es gab
halt
mehrere
schade,
Anzeichen dafür. Sie hatte schon Anfang November das mal auf Instagram angedeutet oder so, dass die beiden in Beratung sind oder dass es schwierig ist oder gerade rumpelt oder so. Und
rumpelt
jetzt,
ist auch schön, ja.
Jetzt haben sie sich darauf geeinigt, dass sie sich trennen.
Ja, dann hat Lizzo ein Video eingestellt auf ihrem Instagram, wo sie quasi mehr oder minder gesagt hat, siehst du, ich hatte recht. Wobei man dazu jetzt auch sagen muss, es ist nur eine von den vielen Klagen. Also Lizzo ist unter anderem verklagt worden von ihren Angestellten. Also sie ist mehrfach verklagt worden von ihren Angestellten. Soweit ich weiß, laufen mindestens 2 Klagen. Aber eine Klage ist jetzt abgewehrt worden vor Gericht, in der ihr vorgeworfen wurde, dass sie ihre Angestellten eben fettschämen würde und eben entsprechend schlecht behandeln etc. Und sie hatten geklagt, dass sie entlassen worden seien von ihr und ihrem Team quasi, weil sie gefettschämt hat quasi. Und sie sagt jetzt halt, seht ihr, es ist halt nicht so. Ich würde das nie machen und das ist, und jetzt, also ich habe quasi recht. Und ich weiß nicht, ich finde es, also ist der Ruf erst ruiniert, aber ich persönlich glaube trotzdem nicht. Also auch wenn es jetzt vor Gericht abgelehnt wurde, das was ja eigentlich bedeutet, also ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube tatsächlich, dass Lizzo sich da heiliger hinstellt, als sie ist. Ich glaube, kann mir durchaus vorstellen, dass da Dinge vorgefallen sind, aber vielleicht nicht so, dass sie am Ende dann deswegen gefeuert worden sind. Aber das Problem ist halt natürlich jetzt, sie war jetzt quasi ein Jahr lang, hat sich komplett zurückgezogen, bis das halt jetzt alles geklärt ist. Es ist jetzt auch nur eine der Klagen, die quasi abgeschmettert worden sind. Und vielleicht hat sie ja wirklich recht und ist komplett unschuldig und ich sitze jetzt hier und sage mir, aber siehst du, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Aber ich weiß nicht, ich finde halt auch dieses seht ihr, ich hatte recht, hehe, finde ich auch irgendwie scheiße. Auf der anderen Seite, ist es ja ihre Karriere, die da dran hängt. Also deswegen, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
Also ich kann schon verstehen, dass sie da jetzt irgendwie so ein Richtigstellungsvideo macht. Ich finde das Video selber ein bisschen komisch, weil sie nicht redet, sondern einfach nur steht. Und dann wird da eingeblendet, was sie eigentlich sagen könnte. Aber es hat wahrscheinlich so ein bisschen damit zu tun, dass während eines laufenden Verfahrens eben nicht über das Verfahren gesprochen werden darf. Und sie sagt auch selber, dass sie da schon viel früher hätte drüber reden wollen, aber ihre Anwälte ihr halt immer dazu raten, nichts zu sagen zu laufenden Verfahren. Und das ist ein bisschen doof. Also dadurch erwächst du ja irgendwie den Eindruck, dass du drüber stehst oder dass dir das egal ist oder dass du nichts dazu zu sagen hast oder dass du dich nicht verteidigst und so. Und das ist natürlich blöd, wenn dann irgendwie die öffentliche Meinung sich in der Zeit ändert oder eben sich von dir abwendet und du kannst dem eigentlich nur zugucken und kannst da nicht aktiv was gegen machen. Es ist jetzt auch nicht besonders hämisch oder so, das Video. Es sagt ja einfach nur, guck, ich hatte recht. In diesem Fall jedenfalls. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt bei den anderen Verhandlungen ja auch noch was raus, aber jetzt macht das erstmal den Eindruck, als sei sie rehabilitiert auf mich. Vielleicht magst du sie auch einfach nicht. Das ist ja okay.
Ja, ich mag, also ich bin so hin und her gerissen. Sie ist für mich eine der größten Enttäuschungen gewesen, weil ich sie immer so als positives Role Model gesehen habe für Body Positivity und so weiter.
Na, das hat sie ja persönlich, das hat sie ja selber gemacht. Also sie... Ja. Sie hat sich ja selber als positives Role Model ins Spiel gebracht.
Ja, also genau, das war Lizzo. So, dann haben wir eine Story, wo ich so dachte, hey, also, aber es ist schon recht juicy eigentlich, wobei es jetzt gerade wieder abgelehnt wurde. Also Riley Cuff, wo ich mich jedes Mal frage, wie sie ausgesprochen wird und es immer noch nicht nachgeschaut habe, aber ich vermute,
wie wird denn Barry ausgesprochen?
Bitte?
Gibt's nicht auch Barry?
Wie Barry.
Diesen Schauspieler, der hat denselben Nachnamen, oder?
Also es kann sein, I don't know. Aber wie wird der ausgesprochen?
Der aus Saltburn, meine ich.
Und wie wird der ausgesprochen?
Ja, weiß ich nicht.
Ach so, ich dachte, der Kaff ausgesprochen und deswegen wolltest du gerade sagen.
Entschuldigung, der wird der Keegan ausgesprochen. Ach so, okay. Der wird ja ganz anders geschrieben, hinten.
Okay, also auf jeden Fall, Riley ist die Tochter von...
Aber vielleicht heißt sie dann Keeg. Ach nee, sie hat ja noch ein U drin.
Ja, also
keine
auf
Ahnung.
Jeden Fall Riley.
Riley.
Die Tochter von?
Priscilla Presley.
Priscilla Presley, danke schön. Ich verwechsle ja immer Liza Marie, die Tochter von Priscilla Presley und Priscilla Presley. So. Und genau, also sie ist, aber ist sie die Tochter? Ich dachte, sie ist die Enkelin.
Wahrscheinlich ist sie die Enkelin.
Also die Enkelin von Priscilla Presley soll angeblich mit 20 ihre Eier, also... Eierstock quasi, also ihre Eier gespendet haben für die Familie Travolta, also John Travolta und seine Frau, die versucht haben, schwanger zu werden und da seit Jahren schon es Gerüchte gegeben hat, dass sie das mit Unterstützung von ärztlicher Hilfe gemacht hätten. Übrigens auch ein heißes Eisen, weil die sind auch Scientologen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob das da erlaubt ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hieß es jetzt, dass angeblich die Eier für die Kinder oder für den Sohn von Travolta, Benjamin, von ihr stammen sollen. Und es ist jetzt schon widerrufen worden. Also es hieß, nee, das würde nicht stimmen. Aber diese ganze Geschichte ist ein einziges großes Chaos. Aber wenn sie stimmen würde, wäre sie echt super juicy. Ich meine, hallo? Das wäre eine Verknüpfung zwischen diesen zwei Familien.
Dass da zwei sehr mächtige Familien plötzlich miteinander verwandt wären.
Ja, also, wow. Es ist jetzt auch nur rausgekommen, weil es gab eine Anhörung, oder? Ich weiß es gerade. Es gab eine Anhörung im Zuge dessen, dass es eben rauskam. Das hat eigentlich mit dem eigentlichen Fall gar nichts zu tun. Das ist sozusagen nebenbei aufgedeckt worden. Aber naja, Riley Cuff hat halt jetzt auch eine Stellungnahme abgegeben, dass es absoluter Bullshit sei und da überhaupt nichts dran wäre. Aber also, ich sag mal so, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber alles sehr, sehr messy. Also,
Hot
ja.
Pink, der Gerüchte-Podcast.
Genau. Wir haben zwei, drei kleinere Neuigkeiten noch zum Jahresende. Also jedes Jahr werden ja alle möglichen Dinge gewählt. Lied des Jahres, Film des Jahres und es gibt und übrigens auch Brillenträger des Jahres, Zigarrenraucher des Jahres gibt es auch und was es auch gibt, ist Hutträger des Jahres. Und wer ist Hutträger des Jahres 2025?
Jan Delay.
Jawohl, ja, der Musiker, genau. Der ja tatsächlich auch viel Hut trägt, also gerade auch auf der Bühne und so weiter. Im privaten Leben weiß ich gar nicht, aber ich kenne ihn auch nur als auf der Bühne. Und da trägt er eigentlich immer Hut.
Der erste Satz ist, ob auf der Bühne oder privat.
Jan Delay
setzt mit seinen Hüten ein Statement.
Genau.
Vielleicht
und findest du, da ist der passende Mensch ausgezeichnet worden als Hutträger des Jahres?
Mir fällt zumindest spontan kein anderer ein, außer vielleicht Boy George, aber der
ist nicht Deutsch,
der
genau.
Ist ja Brite.
Tatsächlich wird die Auszeichnung verliehen durch den Hutverband GDH. Und ich finde es so geil, dass es einen Hutverband gibt.
Ich auch.
Ja, also sehr, sehr schön.
Ich stehe dem übrigens sehr suspekt gegenüber, weil ich überhaupt, also ich habe noch nicht mal ein Mützengesicht, geschweige denn ein Hutgesicht.
Okay.
Außer
also,
Strohhüte. Manchmal
für alle, die es interessiert, er trägt Hutgröße 59. Ich weiß nicht, ob ein Kopfumfang von 59
ich auch nicht
besonders gut oder besonders schlecht ist. I don't know. Aber ja, sehr schön. Ja, cool. Und es gab auch andere prominente Vorgänger natürlich, die auch schon mal Hutträger des Jahres waren. Unter anderem, weil wir überlegt haben, wen gab es denn da noch so? Thorsten Sträter, wobei der trägt auch immer Käppi, aber egal. Max Mutzke, Horst Lichter, Johannes Oerding, Jan-Josef Liefers und Roger Cicero. Okay.
Ja, Roger Cicero, der wäre mir auch noch eingefallen.
Ja, genau.
Das ist ja auch so ein
Aber das
Swing-Ding
ist ja genauso
irgendwie.
Wie bei Jan Delay, finde ich auch so der Style. Also das ist ja auch so ein bisschen, auch bei Roger war es ja auch so der Jazz-Style, weißt du, da ist es ja, also obercool, dann den Hut so ein bisschen Schepp und so, ja. Cool.
Übrigens nur Männer. Also vielleicht gibt es ja auch noch Hutträgerin des Jahres parallel dazu.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja,
vielleicht gibt es auch getrennte Verbände. Weil eigentlich ist es ja so ein, weiß ich nicht, es gibt doch auch, also es füllt vielleicht völlig andere Funktionen, aber für Frauen gibt es ja durchaus auch Hüte.
Ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber das auf jeden Fall als kleine Info. Dann fand ich noch ganz schön, wir Deutschen, haben einen Emmy bekommen für die Serie Auf Fritzi Spuren, die in der ARD-Mediathek, da gibt es mehrere Folgen von und die ist in der ARD-Mediathek eben zu sehen, da gab es auch einen Film von, aber ausgezeichnet worden ist die Serie und zwar geht es eben um zwei Mädchen in der DDR beziehungsweise deren Aufwachsen in der DDR. Und ist jetzt ausgezeichnet worden mit einem Emmy, was ja wirklich auch richtig toll ist. International Emmy Award. Ja. Und Punkt. Für Kids Factual für die Kategorie Kids Factual and Entertainment.
Und, Entschuldige, ich bin immer noch auf der Homepage des Hutverbandes.
Ja, okay. Das finde ich aber schön, weil ich meine, wie oft kriegen wir einen Emmy, ja? Und für eine deutsche Serie und ich habe auch tatsächlich da reingeguckt und so, das ist wirklich auch sehr, sehr gut aufbereitet. Also muss man wirklich sagen, toll. Und ich finde auch super, dass das was ist. Also eine Serie, die in den Öffentlich-Rechtlichen zugänglich ist für jeden. Also wenn ihr da reinschauen möchtet, tut das gerne.
Das klingt auf jeden Fall total spannend. Also
es ist auch wirklich ganz niedlich gemacht mit den zwei Hauptfiguren und so.
Schön.
Dann, also übrigens animiert auch, muss man dazu sagen. Dann haben wir Gary Sinise. Ja, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Sinise ist auch sehr bekannter Schauspieler, der dafür bekannt ist für seine Charity-Aktionen. Also der macht schon seit Jahrzehnten, engagiert er sich vor allen Dingen für Militärpersonal und innerhalb auch Militärwelt und so weiter, für Veteranen etc. Und hat unter anderem jetzt auch ein Projekt, wo Häuser gebaut werden eben für Veteranen, vor allen Dingen für Veteranen, die eben verwundet worden sind und die dann eben barrierefreie Zuhause brauchen. Und da ist jetzt dieses Jahr das 100. Zuhause gebaut worden mit der Organisation zusammen. Und das ist ein schönes Jubiläum gewesen. Also da finde ich toll, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und
ja, ich fand tatsächlich die Instagram-Videos ganz spannend darüber, wie diese Häuser gebaut wurden, weil da nämlich halt rundum mit einbezogen wurde, dass die Leute, die da einziehen, meist Behinderungen haben, also zum Beispiel amputierte
Gliedmaßen. Ja, genau, also Barrierefreiheit, genau.
Genau, extrem großer Fokus auf Barrierefreiheit und da kann man sich ganz spannende Lösungen angucken, so, ja.
Er ist diese Woche auch nochmal in den Medien gewesen oder genannt worden, weil er nämlich auch, und das ist jetzt wieder so ein bisschen weihnachtlich, zusammenarbeitet, aber quasi geholfen hat, die NORAD-Kampagne loszutreten, die jedes Jahr losgetreten wird. NORAD ist, wie heißen die denn, aufgelöst, warte mal, North American Aerospace Defense Command, ja, nordamerikanische Luftverteidigungskommando und die tracken jedes Jahr den Weihnachtsmann. Also den Schlitten vom Weihnachtsmann, um genau zu sein. Und das ist so niedlich. Also man kann dann quasi sich angucken, wo der Schlitten vom Weihnachtsmann überall hin unterwegs ist. Bitte?
Wo ist der gerade?
Warte, dann
Kann man sich angucken, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich, wir wissen, es gibt kein Setter, aber das ist ganz niedlich. Das ist immer, wird am 24. dann angeboten und dann kannst du dir quasi angucken, wo halt der Schlitten unterwegs ist. Und das ist halt verknüpft mit einer Aktion, die dann natürlich auch Militärpersonal entsprechend unterstützt etc. Und ich gehe mal kurz auf die Seite und von Norad und Gary Sinise hat da halt ein kleines Video eingestellt, wo er ja eben sagt, so Leute, es geht los, seht zu, dass ihr guckt, wo Santa gerade ist und alles Gute und schöne Weihnachten und unterstützt hier die Charity-Aktion und so weiter und so fort. Also in 4 Tagen, 20 Stunden, 39 Minuten und Sekunden laufen runter, 29, 28, 27, kann man dann sich also anschauen, wo Santa quasi unterwegs ist. Ja, ist wirklich ganz niedlich gemacht. Ich packe euch die Seite mit den Shownotes und ja, da kann man gucken, wie Santa sich um die Welt bewegt. Ja, und auch das natürlich finde ich sehr, sehr niedlich, dass er da entsprechend auch quasi jetzt weihnachtlich das losgetreten hat wie ein Anstich quasi so.
Ja. Anflug.
Ja, genau. Dann haben wir auch erfahren, wer 2026 unter anderem die Winterolympiade miteröffnet mit ihrem Gesang, nämlich Mariah Carey.
Genau.
Dann natürlich gleich die Frage, warum Mariah Carey? Die Winterolympiade findet nämlich nicht in den USA statt. Da hätte das ja doch irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben, sondern in Mailand. Mhm. Aber ja, sie ist halt als Gast eingeladen worden und wird dann eben bei der Eröffnungsfeier in Mailand auftreten und ja, singen.
Whistletones zur Eröffnung der Winterolympiade.
Ja. Eine Darbietung, die eine unvergessliche Eröffnungsfeier prägen wird, wie die Organisatoren sagen. Und sie haben sich für Carey entschieden, weil sie weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe sei, das Generationen und Kulturen umspannt und perfekt für den emotionalen Geist der Spiele. Na gut, so kann man das natürlich auch formulieren. Also ich gebe ihnen den emotionalen Geist, ja. Also ist in Ordnung. Und sie hat dann natürlich auch noch ein Video geteilt, wo sie dann quasi gesagt hat, ja und hier und Olympiade und bla bla und am Ende dann so, wir sehen uns in Mailand. Ist gut, okay, bis dann, ciao. Und jetzt natürlich aktuell überall in den Charts wieder mit ihrem Hit All I Want for Christmas is You. Ja, so
ja viel dazu. Ich habe gelesen in dem Zusammenhang, dass das der erfolgreichste Song in den deutschen Charts ist, weil der einfach jedes Jahr wieder auf Platz 1 landet.
Ja, und ich glaube auch, der ist es nicht auch der erste, der irgendwie über 1 Billion Streams auf Spotify gekommen ist? Irgendwie sowas, war auch jetzt gerade dieses Jahr. Dann hatten wir eine kleine Mini-Reunion zwischen Madonna, Guy Ritchie und ihrem Sohn Rocco. Madonna war ja mal kurz mit Guy Ritchie zusammen oder verheiratet und da haben sie unter anderem ihren Sohn Rocco eben bekommen. Und haben sich dann aber, ich glaube, recht messy getrennt. Von diesem ganzen Messy kam ein bisschen was
nicht
an die Presse.
Nicht so messy
aber
wie von Sean Penn, aber schön war es nicht.
Ja, also genau. Es kam ein bisschen was an die Presse, aber die haben es dann doch sehr schnell unterbunden und haben sich dann quasi so geeinigt und haben dann aber auch keine gemeinsamen Auftritte mehr gehabt. Also haben ganz, ganz lange wirklich auch Abstand gehalten. Mhm. Haben zwar gut co-parent, aber das hat, so wie ich es gesehen habe, vor allem deshalb funktioniert, weil sie sich eben nicht getroffen haben. Und jetzt eben haben sie tatsächlich so eine Art Mini-Reunion gehabt, was deswegen erwähne ich das, weil es halt ungewöhnlich ist, die beiden zusammen zu sehen. Und genau. Die sind zusammen eben zu einer Ausstellung gekommen, zur Eröffnung der Ausstellung ihres Sohnes Rocco. Der ist 17 Jahre und hat eben eine Ausstellung
25.
gemacht. 25. Bitte?
Der ist 25.
Ach ja, entschuldige, der ist 25 Jahre und die Eltern haben sich seit 17 Jahren nicht gesehen. Genau. So rum ist es gewesen, genau.
Der Anlass war, dass er eine Eröffnung hatte von seiner Kunstausstellung. Der ist Künstler offensichtlich. Ich habe mir jetzt auch sein Instagram länger angeguckt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich über Rocco nachgedacht, als er geboren wurde.
Ja.
Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ich habe es ein bisschen mitbekommen, weil er ja einen auf Künstler macht, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja.
Ja, sicherlich öffnen sich da Türen, wenn man Madonna als Mutter hat. Aber das schreibt er auch lustigerweise genau so. Also ich glaube, es nervt
also
ihn
das
bestimmt
erste, was er
selber
sagt,
auch.
Ist, it's obviously why some people might hold judgment against me. I don't blame them. Ich. However. Ja. I'm proud to be who I am. Hm?
Genau. Und er hat halt eine Eröffnung von einer Ausstellung von Ölgemälden, so wie das aussieht, Genau, und man kann aber auch gucken, dass er neulich in Italien war, zum Beispiel in Carrara.
Ja, was ganz schön ist, das Bild, das wir hier sehen,
Bildhauerei studiert.
Da steht er in der Mitte, rechts und links von ihm stehen seine Eltern. Und hinter den Eltern sind die entsprechenden Porträts von den beiden rechts und links auch hinter ihm. Ja, genau. Ja, und im Zuge dessen, um ihren Sohn eben zu unterstützen, ja, sind sie da aufgetaucht. Ja.
Ja.
Dann haben wir Timothée Chalamet, über den es ein Gerücht gibt, das ich noch nie vorher gehört hatte und wo ich wirklich jetzt irgendwie ziemlich baff bin, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil das wohl ein Ding ist, das schon seit einigen Monaten auf jeden Fall irgendwie ja gemunkelt wird, so hinter vorgehaltener Hand. Und zwar Timothée Chalamet soll angeblich heimlich der Rapper SD Kid sein. Also es gibt einen Rapper namens SD Kid, der quasi immer nur vermummt auftaucht. Also der hat halt dann nur die Augen frei, die Augenpartie und alles andere ist halt mit Käppi und Kapuze und Schal und so weiter vermummt. Und
ja, mit
das
so
Stück
einer Balaklava nahezu, ne?
Bitte?
Ja. Mit so einer Balaklava.
Genau. Und das Stück Augenpartie, das man sehen kann, das ähnelt halt schon sehr der Augenpartie von Timothée Chalamet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man wirklich nur so das Stück Augen- und Nasenwurzel oder sieht, oder ist es das, nein, nicht Nasenwurzel, ist unten, gell? Nasenbein. Also
nee,
auf jeden Fall, wenn man nur dieses Stück Partie sieht, gibt es bestimmt da draußen einige, die sich ähnlich sehen, würde ich mal sagen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es sieht, also das Stück, das wir hier sehen, das Unvermummte, sieht schon sehr aus wie Timothée Chalamet. Oder was sagst du?
Ja, also es, wenn man die beiden nebeneinander sieht, den
also vor allen Dingen die Form dieses Nasenbeins ist halt schon sehr, aber ich denke mir halt, wahrscheinlich, weil man guckt ja sonst nie drauf, gibt es da draußen Tausende, die genau so aussehen, wenn sie sich so vermummen?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube nicht, dass die Augenpartie ausreicht, aber es hilft natürlich nicht, wenn er dann nicht
vehement
widerspricht.
Gut, mein Körperform würde auch passen. Schlank und Größe ungefähr, ja, und so weiter, aber das sagt auch nichts wirklich aus. Und was hast du gesagt, das hilft nicht?
Es hilft nicht, dass er das nicht, dass er
dementiert,
da
ja.
Nicht dementiert, genau. Also
ja, und vor allen Dingen, genau, das ist es ja. Er wurde dann jetzt in einem Interview, er wurde immer mal wieder gefragt und jetzt in einem Interview wurde er auch wieder gefragt, ob er denn der Rapper SD Kid sei. Und dann hat er gesagt, I got no comment on that. Also ich habe dazu keinen Kommentar, aber es hat dann fortgefahren oder ist dann fortgefahren. No, I mean, I got no comment. Also nee, wirklich, ich habe keinen Kommentar dazu. Und sagt dann noch, all will be revealed in due time. That was a little more than two words. Also alles wird zu gegebener Zeit offenbart werden. Ja, das war ein bisschen mehr als nur zwei Wörter als Kommentar. Aber die Tatsache, dass er eben sagt, ich habe keinen Kommentar dazu und dann hinterher gleich, alles wird zu gegebener Zeit offenbart werden, ist so kryptisch, dass man halt nicht weiß, macht er sich ja einfach nur quasi Bullshit zunutze nach dem Motto, oh, und es ist halt absolut überhaupt gar nichts dran und der lacht sich da heimlich ins Fäustchen. Oder ist er tatsächlich vielleicht der Rapper SD Kid?
Also ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von SD Kid und da steht, dass sein Rap-Stil stark geprägt ist von einem Liverpool-Akzent.
Und kommt
und dass er schon
Chalamet
sehr
von
lange in so einer...
Weiß es nicht. Der Timothée Chalamet hat doch keinen Liverpool-Akzent. Auf der anderen Seite,
der ist ja
doch,
kein
der
Brite,
ist
oder?
Bitte?
Ist der Brite?
Nein, der ist Amerikaner. Aber
ja,
der
eben.
Ist auch kein... Aber der ist auch kein... Aber der ist Schauspieler, also ich glaube... Akzente sollten kein Problem sein.
Aber der ist also SD Kid ist jedenfalls irgendwie, gehört zu einem ganzen Konglomerat von Liverpool. Da gibt es so Liverpudlian heißt das, ne? Von Leuten aus Liverpool, die alle irgendwie so Gangster-Rapper sind. Und irgendwie
ich finde es total lustig, wie kann man denn auf die Idee kommen, nur vor so ein bisschen Auge und,
ja,
und Nase, dass das Timothée Chalamet
das
ist. Also ich
das
meine,
denn für ein Täuschungs-
das wäre genauso, als wenn
sein.
Ich irgendwie, keine Ahnung, nur meine Augenpartie fotografiere und dann sagt jemand, das sieht genauso aus wie Nils. Also eigentlich redest du hier mit dir selbst.
Ja.
Meine Güte, ey. Und ja, Timothée Chalamet hat ein bisschen auch in seiner Karriere schon gesungen. Also vor allen Dingen, also bevor seine große Schauspielkarriere losging, so Schauspielschule und auch Schule und Kindergarten und so weiter, prominenterweise auch so eine Rolle als Lil Timmy, also kleiner Timmy quasi, als er jünger war. Aber
ja,
also... Naja, also es ist schon, ich sag mal, sehr, sehr, sehr weit hergeholt, das Ganze. Ich würde ja ausrasten, wenn sich am Ende rausstellt, der ist es wirklich.
Ich sehe gerade ein Foto von dieser Underground-Szene da und die haben alle diese Balaklavas.
Ja,
das gehört
ja,
irgendwie
das
dazu.
Ist diese, ja, ich weiß
sehr
auch nicht.
Spannend.
Das ist im Moment auch so ein Ding. In Schweden ist auch gerade so eine der Künstlerinnen, die auch für den ESC sich beworben hatte.
Ach, stimmt,
auch so eine Rose,
ich gesehen.
Genau, so eine Rose Balaklava trägt und auf einem Pferd saß.
War die nicht letztes Jahr schon dabei? Ja, letztes Jahr hat die sich
letztes
beworben.
Letztes Jahr, jetzt der letzten Ausscheidung. Und hier noch ein kleines Update zu dieser Nachricht. Denn als wir über Timothy Chalamet gesprochen haben, hätten wir nicht gedacht, dass die Spekulationen um sein angebliches Rap-Alter Ego tatsächlich so schnell eine Lösung haben würde. Denn keine paar Tage nach unserer Aufnahme kam im Grunde die Antwort auf die große Frage, ist denn Timothy Chalamet jetzt tatsächlich der Rapper SD Kid? Und die Antwort ist, wie wir vermutet hatten, nein. Es ist so, dass tatsächlich Timothy Chalamet jetzt zusammen mit dem Rapper SD Kid aufgetreten ist. Also sprich zwei Personen auf der Bühne. Das heißt ganz klar, Timothy Chalamet, nicht der Rapper SD Kid. Die beiden haben ein Video zusammen gemacht, das auf den Social Media Kanälen veröffentlicht wurde. Ein Clip des Remix von For Ross, also dem Song. Und ja, und da sind die beiden eben zusammen zu sehen und rappen das irgendwie zusammen. Und ja, that's it. So ganz deutlich eben, Timothy ist es nicht gewesen, hat sich aber natürlich ganz clever diese ganze Spekulation und so weiter für sich zu nutzen gemacht, indem er eben sich so vage die ganze Zeit geäußert hat. Ja, aber egal, denn die Timothy Chalamet-Fans, die scheinen es zu mögen, also die klicken noch nöcher auf Daumen hoch oder kommentieren eben mit, oh mein Gott, wie toll und das gibt's doch nicht und naja, nichtsdestotrotz ist die Antwort jetzt also, nein, Timothy Chalamet ist nicht heimlich der Rapper SD Kid. Punkt. Dann haben wir Becca und Hailey, die sich verlobt haben. Zum zweiten Mal. What? Also.
Geht das? Frage ich da ganz kritisch. Geht das?
Also Becca Tilly und Hailey Kiyoko haben sich verlobt. Hailey Kiyoko kennt man, denke ich, vor allen Dingen als Schauspielerin und Sängerin. Becca Tilly ist, glaube ich, ist sie nicht eine Bachelorette?
Ja, naja. Genau.
Und die beiden haben sich im Sommer verlobt. Da hatte nämlich eigentlich Hailey.
Obwohl, nee, sie war beim Bachelor. Also sie ist.
Ah, okay. Danke. Also die andere Seite der Kandidaten.
Genau. Quasi.
Hailey hat Becca gefragt, ob sie sie heiraten möchte im Sommer. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Da waren auch ganz süße Fotos, die wir gesehen haben. Genau. Und jetzt aber hat Becca wohl auch Hailey nochmal gefragt. Schön draußen im Park vor so herbstlicher Kulisse mit auch ganz schönen Farben und so. Die haben ganz süße Bilder auch gemacht. Und jetzt sind sie quasi doppelt verlobt. Wobei, so wie ich das verstanden habe, und vielleicht habe ich es auch missverstanden, aber so wie ich das verstanden habe, hat Becca Hailey vor allen Dingen deshalb gefragt, damit Hailey auch einen Ring hat.
Ja.
Weil vorher hatte Becca nur einen Ring, weil wenn man sich verlobt, kriegt ja nur der gefragt wird, quasi einen Ring.
Nein.
So
also muss nicht
okay.
sein.
Also in USA wahrscheinlich.
Ja, in den USA, genau.
Und ich glaube, hier ging es in erster Linie darum, dass Hailey auch einen Ring wollte, so. Oder andersrum, Becca wollte für Hailey einen Ring, so ja. Und ja, ach ich meine gut, das ist halt wie wenn Leute sagen, sie heiraten doppelt oder sie machen irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr eine neue Hochzeit oder so. Ich finde, also man ist verlobt und man kann sich dann nicht noch ein zweites Mal verloben, weil verlobt
ja,
ist verlobt.
Ja, finde ich auch.
Aber ich finde trotzdem die Geste süß.
Aber es ist halt auch irgendwie, also für mich schmeckt es sehr nach Publicity-Stunt.
Okay, ja, oder aber nach Verzweiflung. Die Frage ist halt natürlich, wenn sie jetzt schon quasi, also eine Rettung brauchen für die Verlobung, dann, wer weiß, wie dann die Ehe erst wird. Ja, aber es sind trotzdem ganz niedliche Bilder. Schaut euch das mal an. Ich packe den Instagram-Eintrag mit rein und ja. Und auch der
die
Ring ist
beim Baden fand ich aber schöner.
Fand ich auch, ja. War schöner mit der Sonne und dem Wasser und so weiter. Aber am Ende zeigen die ja ihre Hände beide und haben auch ein bisschen anderen Style beide, aber so insgesamt von der Größe her und so ganz ähnlich. Und ja, also ist alles sehr niedlich und Punkt.
Ja.
Und dann haben wir noch Babys. Hochzeit gibt es diese Woche von uns keine, aber dafür Schwangerschaften. Und zwar zum einen haben wir Hailee Steinfeld, die auf ihr Instagram jetzt bekannt gegeben hatte, dass sie schwanger ist und zum ersten Mal eben Mutter wird. Die hat ja vor kurzem erst geheiratet. Das war ja auch so ein Riesen so, what? Und ist eben mit einem NFL-Player zusammen. Und die beiden haben jetzt ein Video eingestellt, wo sie halt quasi deutlich ihren Bauch in die Kamera hält und man sehr deutlich auch sieht, dass sie schwanger ist. Ja. Und ich mag Hailee Steinfeld. Ich sehe die auch sehr gerne als Schauspielerin und deswegen, ich freue mich für sie. Dann haben wir Babys, die schon auf die Welt gekommen sind. Und zwar Debbie Ryan ist zum ersten Mal Mutter geworden. Debbie Ryan ist verheiratet mit Josh Dunn. Und die beiden sind
Schlagzeuger der 21 Pilots.
Genau, und sie ist Schauspielerin. Genau. Ich glaube, ursprüngliche Disney-Serie, oder Jessie ist, glaube ich, eine Disney-Serie. Zumindest hat sie da die Hauptrolle gespielt.
Mhm.
Und er eben Musiker, und die beiden sind jetzt das erste Mal Eltern geworden. Und ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, lass mich nochmal kurz auf den Instagram-Account schauen, wo sie das eingestellt hatte. Ich glaube, wir wissen aber nicht, was es ist, oder?
Ein Baby.
The Child, genau.
Das ist dann meine übliche Antwort.
Wir sehen eben ein Video, wo sie in einem Pool sitzt. Also Wassergeburt, so wie es aussieht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht sogar auch zu Hause. Das kann man jetzt nicht so richtig sagen. Mhm. Ich glaube, es sieht aus, als wäre es zu Hause. Aber auf jeden Fall sitzt sie in einem großen Wasserpool. Also nehme ich an, wird es eine Wassergeburt gewesen sein. Und dann sieht man das Kind tatsächlich auch richtig so Gesicht und so. Und aber alles allen scheint es gut zu gehen. Und alles, ja, wie gesagt, Friede, Freude, das Eierkuchen.
Sieht sehr
besinnlich. Achso, und wir sehen
aus.
Übrigens doch, es ist ein Junge, und zwar 8 Pound, 4 Kilo. Ja, schon gut. Ja.
Okay.
Felix Winter Dunn, also Felix, der Glückliche. Mhm. Sehr schön. Ja. Dann haben wir noch eine Geburt, und zwar Pete Davidson ist jetzt Vater geworden. Da hatten wir ja erzählt, das ging jetzt ruckzuck, also irgendwie von jetzt auf gleich verlobt, von jetzt auf gleich verheiratet und dann auch sofort schwanger und jetzt sofort Papa. Also das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, der hat dann irgendwie die Handbremse einmal gelöst und zack, ging alles so am Stück. Und
ich
die haben
mutmaß
jetzt
mal, dass zwischen schwanger und Papa noch die üblichen 9 Monate lagen.
Schon, ja natürlich, aber also dafür, dass er halt jahrelang irgendwie,
sehr schnell an.
Weißt du, genau. So ich bin Single und yay. Naja, und jetzt ist die Tochter auf die Welt gekommen und alle sind glücklich, es geht allen gut und ja.
Die Mutter hat auf Instagram geschrieben, dass es ihre beste Arbeit war und dass sie sich voll freut und mit Liebe und Dankbarkeit überschüttet und überflutet wird, und Pete hat geschrieben, Wu-Tang forever.
It was my best work, das finde ich ja auch gut.
Das stimmt, das fand ich auch sehr lustig. Ich dachte erst, das ist der Gag, aber dann habe ich seinen Satz genesen und dachte, okay, er ist der Comedian.
Ich frage mich, es gibt in der Fotoabfolge, die er eingestellt hat, ein Bild, wo das Baby eingemummelt eben, ja, da liegt und er im Vordergrund eine Mini-Sojasoßenflasche hochhält. Und ich mich frage, warum? Das ist vielleicht ein Inside-Joke? Vielleicht heißt das Kind irgendwie so ähnlich wie Sojasauce? Kiki, wie heißt die? Kikomoti oder so, diese ganz bekannte.
Aber heißt das Kind heißt doch Scotty Rose Hewitt Davidson.
Ah, okay, ja, dann weiß ich auch nicht. Stimmt, hast recht. Ja, aber also dieses Bild mit der Sojasauce hat mich ein bisschen.
Vielleicht ist es einfach eine sehr kleine Sojasauce.
Durcheinander, ja, ist es auch, aber es hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich meine, Pete Davidson ist ja bekannt für seinen strangen Humor, deswegen, das passt ja dann. Also auf jeden Fall ist er jetzt Vater geworden und, oder er und seine Frau sind Eltern geworden und alles wunderbar und gut. Ja, und damit haben wir unsere Weihnachtsbabys. Sehr schön. Unsere kleinen Jesuskinder sozusagen. So, mein Lieber, das war also zumindest der Anfang der Feiertage 2025. Es kommt noch eine Folge quasi zwischen den Jahren natürlich. Aber dann sagen wir einmal ganz lieben Dank fürs Zuhören 2025, dass ihr uns Feedback gegeben habt, dass ihr uns unterstützt habt. Wer uns weiterhin auch unterstützen möchte, hat die Gelegenheit, es zum Beispiel über unsere, also über unsere Homepage zu machen, über die verschiedenen Links, die da angegeben sind. Wir haben unter anderem einen Ko-fi-Link, wir haben einen PayPal-Link. Man kann auch gerne direkt überweisen bzw. uns anschreiben über mail@hotpink-podcast.de. Und auf der Homepage, wie gesagt, findet man uns ja sowieso mit allen unseren Accounts. Und außerdem würden wir uns auch ganz generell, unabhängig jetzt davon, ob ihr uns einen Obolus quasi in den Hut schmeißen möchtet oder nicht, freuen, wenn ihr uns Sterne hinterlasst oder eine gute Review schreibt oder uns generell Feedback gebt oder uns natürlich auch sehr gerne an Leute empfiehlt, die uns noch nicht kennen. Also wir freuen uns auch immer, wenn Zuhörer dazukommen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch bisher gut unterhalten haben und wünschen allen frohe Feiertage und für diejenigen, die halt Weihnachten feiern, auch ein schönes Weihnachtsfest.
Ja.
Ihr Lieben, bis
genau.
Dann.
Schönen Feiertage. Bis dann. Tschüss.